Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf Sport1. Mein Name ist Sebastian Müllnow und wir wollen über das reden, was im ersten Spieltag der Hauptrundengruppe 1 passiert ist. Ihr habt es gehört, die Vorrunde ist schon vorbei. Wir sind jetzt voll in der Hauptrundengruppe und wollen uns damit beschäftigen, wie die deutsche Mannschaft geschlagen hat. Heute zum Auftakt in die Hauptrundengruppe haben sie gespielt gegen Portugal und nach einem harten Fight am Ende mit 32-30 gewonnen. Und da wollen wir natürlich drüber reden. Mein Name ist Sebastian Müller und ich begrüße wieder ganz herzlich meinen geschätzten Co-Host und Experte Robin Budels. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian. Mega, würde ich mal einfach so reinstarten. Krasser Kampf. Erste Halbzeit ein unfassbar ätzendes, hässliches Handballspiel. Ja. Schien sich aber auch durchgezogen zu haben, denn wir nehmen ja jetzt unmittelbar nach dem Spiel der Franzosen gegen die Dänen auf. Das war Copy-Paste. Das war genauso ein hässliches Handballspiel in der ersten Halbzeit. Also irgendwas war da heute los zum Auftakt der Hauptrunde, was in der ersten Halbzeit dazu geführt hat, dass offensichtlich nicht schöner Handball gespielt werden sollte, aber ey, mega, mega gut gezogen von den Deutschen, dieses, ich nenne es mal, dreckige Spiel zum Auftakt der Hauptrunde und echt Moral und Abgezocktheit bewiesen. Hat mir gut gefallen, muss ich sagen.
Ja, und fangen wir mit dem Positiven an. Deutschland steht an der Spitze der Hauptrundengruppe 1. Damit hätte man jetzt nach zwei Spielen auch nicht unbedingt mitgerechnet. Ne? Also es sah eigentlich eher danach aus, als wir zum letzten Mal aufgenommen haben. Ja, okay, Dänemark wird Erster, aber wir haben ja diesen überragenden Sieg der Portugiesen in Dänemark gesehen. In Herning auch noch in der Boxenarena, wo die Dänen da gefühlt Jahre nicht mehr verloren haben. Haben sie zum allerersten Mal verloren und dann mussten die halt entsprechend, die Portugiesen waren als Erster der Gruppe A dann natürlich, oder Gruppe C, dann derjenige, der gegen Deutschland ran musste. Und darauf, wenn wir uns die Partie anschauen, also ich finde, du hast den Portugiesen auch gerade zu Beginn noch ein bisschen angemerkt, also die haben noch ein bisschen zu knapsen gehabt. Also ich glaube, die waren noch nicht körperlich auch wirklich auf Top-Level, sondern haben immer noch so ein bisschen diesen unglaublichen Erfolg so ein bisschen verarbeiten müssen. Die wirken noch so ein bisschen sehr, sehr unkonzentriert in der ersten Halbzeit.
Ja, absolut. Also die Portugiesen, ich will nicht sagen, sie waren platt, aber man hat ihnen schon angemerkt, dass, sag ich mal, jetzt auch die mentale Fitness und hundertprozentige Konzentration eben genau wieder an diese 100% Leistungslimit und vielleicht dieses kleine Stückchen darüber hinaus zu kommen, dass das nicht so ganz geklappt hat. Und schön zu sehen, dass die Portugiesen das aber gegen Deutschland scheinbar müssen, nämlich diese 100%, wenn nicht gar ein bisschen darüber hinausgehen müssen. Aber ja, sie waren sicherlich ein kleines bisschen platt und gebeutelt von dem Spiel gegen die Dänen, was für sie sicherlich eines der besten Spiele war, das sie jemals abgeliefert haben, aber ja, die Deutschen haben sich ein bisschen anstecken lassen, beziehungsweise haben da auch gut mitgemacht, sage ich mal, gerade zu Beginn. Also wie gesagt, 11-11 geht das Spiel in die Pause. Ich glaube, mit am Ende sind es 4-4 Turnovers und 3-2 technische Fehler. Also das war schon wirklich teilweise wild, wo der Ball hingeworfen wurde, was für Fehlpässe dabei waren, Stürmerfouls. Allen voran hat sich da leider der deutsche Mittelmann Juri Knorr ganz besonders hervorgetan und heute wirklich ja doch das schwächste Spiel seit längerer Zeit, finde ich, für die deutsche Nationalmannschaft abgeliefert mit, ich glaube, 2 oder 3 Fehlpässen, 3 Stürmerfouls, 1-2 technischen Fehlern. Also das hat er sonst in einem ganzen Turnier oder sagen wir mal, das haben wir in der Vorrunde zusammen so nicht gesehen. Und da war heute echt der Wurm drin. Aber glücklicherweise ist ja jemand in die Bresche gesprungen für ihn, der pünktlich zu diesem wichtigen Spiel scheinbar dann auch voll fit war und ja sogar seine Qualitäten vom 7-Meter-Strich bewiesen hat.
Ja, also das war schon schon auf jeden Fall schon sehr kurios, dass Knorr sich da so eine Auszeit genommen hat, war mit Sicherheit nicht der Einige, da wollen wir mit Sicherheit drüber auch gleich drauf ein bisschen eingehen, aber lass uns von den angesprochenen Nils Lichtlein gehen. Er hat am Ende knapp 9 Minuten gespielt, vor allem natürlich Angriffe, kennst du, dass er da im Abseher ja nicht eingesetzt wird. Aber ich fand auch gerade in der Schlussphase und so in den letzten 10 Minuten, wo er dann nochmal reingekommen ist für Knorr, der das bis dato noch dann ganz gut gemanagt hatte, sage ich es mal so, da war es dann nicht so viel, also nicht so fehlerbehaftet, aber auch nicht ganz fehlerfrei. Und wie Lichtlein das dann in dieser Schlussphase durchmanövriert hat, wie er Uschins in Szene gesetzt hat, wie er seinen Kreis aber gefunden hat mit Justus Fischer oder sei es aber auch Johannes Koller, Und dann natürlich aber auch ja, den Mann des Spiels, wahrscheinlich in der deutschen Offensive, Miro Schlurov ins Spiel gebracht hat. Das war richtig, richtig stark. Und ich habe mir in dem Moment wieder gedacht, diesen Mann müssen wir eigentlich viel häufiger bringen, weil er so viel Qualität, Speed, ein Auge fürs Spiel mitbringt. Der muss mehr als nur 9 Minuten spielen. Und gerade wenn ich sehe, was die anderen im Rückraum zeigen, müssen wir Nils Lichtlein viel häufiger in Szene setzen und ihm die Chance geben, das Spiel zu beleben, weil er war ein ganz entscheidender Faktor. Die letzten Angriffe von Deutschland waren allesamt im Tor. Und das lag auch daran, weil er die Leute gut in Szene gesetzt hat.
Ja, ohne Frage. So ein Spiel wie heute ist dann genau richtig. Also er zeigt es, er nimmt diese Herausforderung, die Rolle an, in so einem wichtigen Moment in der Crunch-Time, wo es dann wirklich darum geht, irgendwie die 2 Punkte gegen die Portugiesen zu holen, und beweist sich, und damit wird er sich mehr Spielzeit erkaufen. Ne? Also das wird definitiv passieren, weil du siehst es ja schon. Also das beste Beispiel ist ja der von dir schon angesprochene Top-Torschütze jetzt heute, Miro Schlurov. Der hat es ja genauso gemacht. Also er hat ja in den letzten Spielen immer mal wieder überzeugt und gezeigt, dass er wichtige Tore werfen kann, und dann hat er heute einfach die Chance bekommen, weil Julian Köster leider vorne echt schwach gespielt hat und auch einfach, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Julian Köster ein bisschen die Körner fehlt, und er hat großartig gespielt gegen Spanien, meiner Meinung nach, und er wirkte auf mich ein bisschen platt auch und hat aber in der Abwehr trotzdem gute Arbeit geleistet, und da ist dann Miro Schlurov reingekommen und hat wirklich, boah, unfassbar gespielt. Aber genau so wird es, glaube ich, auch dann mit Nils Lichtlein jetzt passieren. Ne? Er wird mehr Chancen bekommen in den nächsten Spielen, und wenn er da dann weiter so performt, dann ist es ja, also dann können wir uns ja nur die Finger danach lecken und sagen, großartig, dass wir einen Juri Knorr fast 1:1 mit Nils Lichtlein ersetzen können und sich diese beiden Spieler auf dem Niveau die Mittelposition teilen. Und das ist ja die Kaderbreite, von der alle gesprochen haben. Diese Tiefe, die Deutschland ja jetzt scheinbar endlich mal hat. Ne? Also das ist ja eigentlich nur, es ist ja eigentlich mega cool, dass wir diese Diskussion führen, dass Nils Lichtlein mehr spielen muss, weil er eben so gut spielt und weil er so überzeugt.
Ja, definitiv. Also da bin ich absolut bei dir. Ich fand's echt gut. Klar, natürlich ist halt in der Abwehr ein Problem, klar. Aber ich meine, wenn er so ein belebendes Element ist, dann kriegen wir ja auch hin. Zumal ja die deutsche Mannschaft sowieso fast ausschließlich oder auf große Teile der Partie mit 2 Angriff-Abwehrwechseln gearbeitet hat. Also von daher ist es auf jeden Fall überlegen, ihn mehr einzusetzen. Und ich glaube auch von dem, wie er der Bundestrainer jetzt auch auswählt, wer jetzt nicht mit auf die, wer mit darf und wer nicht mit darf, sollte auf jeden Fall überlegen, dass er auf jeden Fall Lichtlein mit rankommt. Weil wie gesagt, es ist ein belebendes Element, und dann möchte ich auch zum zweiten Spieler in dieser Offensive kommen, den wir auf jeden Fall positiv hervorheben müssen. Miro Schlurov. Der deutsche Angriff in der ersten Halbzeit, wir haben schon kurz erwähnt, war so behäbig, so kreativlos, da kam fast gar nichts, und das, obwohl ja die Spanier und die Portugiesen ja sehr, sehr defensiv gestanden sind. So, und derjenige, der sich angefangen hat, ein Herz zu nehmen aus 9 Metern, war Miro Schlurov. In 12 Minuten Spielzeit 7 Hütten gemacht, 7 von 8, 88% Quote. Was kann man mehr von so jemandem erwarten? Er hat das brutal gut gemacht, hat das konsequent gespielt. Dem war es auch egal. Der hat einfach befreit aufgespielt, hat sich die Chance genommen. Und genau so eine Lockerheit, so eine Befreitheit tut dieser Mannschaft gut. Denn das müssen wir leider sagen, Marco Grigic und auch Julian Köster, ich finde beide offensiv noch nicht so überzeugend in diesem Turnier. Und da ist es ganz wichtig, dass Schlurov jetzt reingefunden hat und vielleicht auch dann eine wichtige Rolle vielleicht auch einnehmen kann. Wir können nicht von ihm alles erwarten, klar. Aber in diesem Spiel war er ganz, ganz entscheidend dafür, dass die deutsche Mannschaft am Ende dieses Spiel gewinnen konnte. Weil ohne ihn, glaube ich, wäre das Offensivspiel nicht so in Schwung gekommen.
Ja, also ich finde, Miro Schlurov hat eine total interessante Rolle, die unfassbar wichtig ist. Ich glaube, wir würden nicht hier weiter über deutsche Partien reden, wenn Miro Schlurov nicht dabei wäre. Also, ne, der hat schon echt wichtige Tore gemacht, jetzt schon bei dieser EM und jetzt auch gerade gegen Portugal. Ich habe gerade nochmal ins Play-by-Play geguckt. Auf mich wirkte, also es ist nicht so tatsächlich, aber auf mich wirkte es so, als ob so die ersten, ja, 10 Minuten in der zweiten Hälfte hatte ich das Gefühl, dass nur Miro Schlurov Tore wirft.
Ja.
Also es war wild. Also es war wirklich richtig wild. Also da hat er das Spiel komplett an sich gerissen. Schlagwurf aus dem Unterarm, wieder mal irgendwie auf 10 Metern hochgestiegen und mit über 130 Sachen das Ding in den Giebel geschweißt. So, also das ist ja eine Unbekümmertheit und eine Wurfpalette, die er dabei hat und natürlich diesen Zug im Arm. Ne? Also er ist mit Abstand derjenige, der da am meisten durchziehen kann. Es kommt vielleicht noch der von dir angesprochene Marko Grigic, zumindest was die Wurfkraft angeht, da dran, aber leider noch nicht im Turnier. Und so hat Miro Schlurov gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit die Partie auf die deutsche Seite gekippt und diese Zwei-Tore-Führung, die ja immer zu einer Zwei- beziehungsweise Ein-Tore-Führung immer so hin und her pendelte, auch aufrechterhalten mit Würfen, die ja dann an Absurdität am Ende kaum noch zu überbieten waren, wo er dann am Ende im Zeitspiel den Freiwurf, das Tor aus, was waren es? Lass es 14, 15 Meter gewesen sein.
Ja, locker.
Da,
und dann noch im Rückwärtsfallen.
Da im Rückwärtsfallen an den Pfosten schweißt, von da an den Hintern des Torwarts und dann ins Tor. Also Wahnsinn von Miro Schlurov, aber die Szene hat natürlich auch so ein bisschen das portugiesische Torhüterspiel heute relativ gut zusammengefasst, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mal gerade geschaut in den Statistiken, in den Play-by-Play. Ich habe nur einen einzigen Saved Shot der portugiesischen Keeper in der zweiten Halbzeit gefunden. Ich glaube, die Wurfquote, also ich weiß teilweise stand sie bei 83% von der deutschen Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Das ist natürlich letztlich viel zu wenig, was die portugiesischen Keeper gezeigt haben. Sowohl Gustavo Capdeville als auch Pedro Tonisha. Ich habe es bei deinen gesehen, die Kommentatoren waren teilweise, wer überhaupt im Tor gestanden ist, weil beide einfach nichts gehalten haben. Also wirklich gar nichts. Und das ist wirklich, also für die Portugiesen war das natürlich ein Bärendienst, den sie da machen mussten. Ich muss vor allen Dingen sagen, also Kiko Costa hat es am Ende richtig rausgerissen. Der hat ja teilweise wirklich auf der Bank gesetzt, sich ausruhen können, weil es zwar noch knapp gewesen ist und deswegen dein Team mal nicht so weit weggerutscht ist. Am Ende 10 von 14, ein brutales Spiel. Martin Costa 6 von 9. Auch da, die haben das echt Gas gegeben und haben wirklich alles gemacht. Aber defensiv und vor allem die Torhüterleistung von den Portugiesen waren an diesem Tag einfach nicht gut genug, um da mitzuhalten. Ich fand, der Innenblock hat es eigentlich ganz gut gemacht, sowohl Salvador. Ich fand vor allen Dingen Gabriel Cavalcanti richtig gut. Also der hat richtig, richtig Spaß gemacht, fand ich. Klar, der war natürlich manchmal ein bisschen übermütig, der junge Mann, aber also die Portugiesen haben da auf jeden Fall ein Talent im Innenblock, auf den sie in den nächsten Jahren bauen können. Also das hat mir echt über weite Teile echt gut gefallen, was er gespielt hat.
Ja, Cavalcanti, finde ich, war auch echt eine krasse Überraschung. Also so gefühlt aus dem Nichts kommt.
Genau,
ich kannte ihn vorher nicht, muss ich ganz einfach ehrlich zugeben. Und sehe ihn heute das erste Mal und es war schon echt saustark, was er gerade gegen Juri Knorr und gegen Julian Köster gezeigt hat. Ne? Das waren so den beiden hat er halt gerade in der ersten Halbzeit echt hart den Zahn gezogen. Und gut, über Kiko Costa brauchen wir nicht sprechen. Ne? Das ist für mich mit Gitzel hat dann heute Abend doch nochmal gezeigt, dass er doch wieder über allen steht. Aber Kiko Costa schon irgendwie, der ist für mich einfach unter die Top 5 bis 10 der besten Handballer der Welt gerückt inzwischen. Der so ein Spiel so komplett selber alleine an sich ranreißt. Und der ist 20 Jahre alt, ich bitte dich. Also der ist sowas von, der hat auch seinen Bruder einfach sowas von überholt, was die Qualität angeht, meiner Meinung nach nochmal. Und hat da wirklich ein unfassbares Spiel auch wieder abgeliefert. Und ich hatte immer so ein bisschen die Sorge, ey, dass er doch dann am Ende noch so das Zünglein an der Waage ist und Deutschland dann vielleicht doch nur die Punkteteilung sich ziehen kann, aber gut, dann wurde es ja mega, mega abgezockt, mega gut zu Ende gespielt und vielleicht nicht gegen Costa, aber ich finde Andy Wolf heute auch mit einem absolut krassen Tag. Also was der Luis Frade weggenommen hat, gerade am Anfang auch für freie Dinger, ne? Wie, ich glaube, zwei Tempo-Gegenstöße, dann direkt am Anfang die ersten zwei vom Frade, direkt von 6 Metern vom Kreis und die beste Quote, die Andy Wolf sich auf die Fahne schreiben kann, ist gefühlt nicht seine eigene, sondern er hat im Endeffekt den Matchwinner gegen Dänemark, Antonio Areia, den Rechtsaußen der Portugiesen, der gegen Dänemark, glaube ich, was hat er gemacht? 8 Tore oder so? Dem hat er 50% Quote aufgedrückt und 4 Dinger von außen weggenommen. Mega geil. Also das ist schon richtig, richtig gut gewesen von Andy Wolf und war eine gute Leistung, aber auch wieder irgendwie Andy Wolf gerade von hinten aus dem Rückraum auch dankbar zugearbeitet von der Abwehr. Du hattest die zwei Abwehrangriffwechsel im deutschen Spiel angesprochen. Ich kann nicht verstehen. Wenn du so eine Abwehr stellen kannst, dann mach es. Also dann wechsel zweimal. Und wir sprechen, finde ich, also wir haben das ein oder andere Mal über ihn gesprochen, aber ich finde, wir tun es zu wenig. Der Mann hat vorher 2 oder 3 Länderspiele gemacht, kommt zu dieser Europameisterschaft, zu seinem ersten Turnier und Tom Kieseler ist einfach geisteskrank gut. Was der in der Abwehr spielt und wie der gegen all diese, gegen die Spanier, gegen die Costa-Brüder, gegen da im Mittelblock agiert hat, das ist schon krass, was der einfach abliefert. Also das ist so ein Zugewinn für die deutsche Mannschaft, Tom Kieseler da hinten drin zu haben. Das macht richtig Bock, dem zuzugucken.
Ja, muss ich auch sagen. Also ich bin wirklich sehr, sehr positiv beeindruckt von Tom Kieseler. Also der arbeitet da wie ein Bekloppter. Der schmeißt sich überall mit rein, hat mit, ich habe gerade mal nachgeschaut, mit 7 Blocks die meisten gemeinsam zusammen mit Simon Holt, was ja auch ein unglaublich erfahrener Mann ist, eine unglaubliche Qualität auch besitzt, auch wenn ich manchmal so ein bisschen das Gefühl habe, dass er nicht mehr ganz so fit auf den Beinen ist, aber können wir vielleicht gleich noch drüber reden, über die Ideen drüber sprechen. Aber insgesamt, ich finde es auch, also ich bin auch nicht so der Angriff-Abwehr-Wechsel-Fan, das haben wir auch in der Vergangenheit auch immer mal wieder kritisiert. In diesem Fall hilft es wirklich. Also das haben wir gerade in der ersten Halbzeit gesehen. Zweite Halbzeit natürlich klar, sind viele Tore gefallen auf beiden Seiten. Das ist natürlich auch nicht schön, aber es war trotzdem in der entscheidenden Situation immer wieder da, dass sie dann halt zugepackt haben, dass sie auch gegen 6, fand ich es ganz gut gemacht haben. Natürlich nicht immer perfekt, aber schon so das Beste, was man möglichst dagegen machen kann und die wirklich Portugiesen auch vor Aufgaben gestellt haben. Klar, ich meine, Costa kannst du nicht verteidigen, wenn er mit so viel Tempo kommt, der tanzt jeden aus, egal wer da steht, glaube ich. Aber insgesamt auf jeden Fall eher ein Zugewinn. Andy Wolf, ich sag's nochmal, dem Mann muss man eine Statue bauen. Also, was der deutschen Mannschaft in den letzten Jahren teilweise an Spielen gerettet hat, das ist einfach nicht mehr aufzählbar. Das ist unglaublich, was für eine Performance er bringt, wann er die Bälle auch vor allem hat. Das sind auch vor allem immer wichtige Situationen, wo er ist. Es geht nicht darum, dass er 13 Bälle gehalten hat, aber du hast angesprochen, er hat den außen komplett den Zahn gezogen, die waren total verunsichert irgendwann. Also muss ich sagen, das war richtig, richtig gut. Er war wirklich diese Unterstützung, die deutsche Mannschaft dafür gesorgt, dass die Portugiesen 9 Minuten lang in der ersten Halbzeit kein einziges Tor erzielt haben. Also das war auch an seiner Leistung einfach dran gelegen. Und da muss man einfach wirklich sagen, also das ist, ja, wir haben es schon gesagt, er ist vielleicht der beste oder auf jeden Fall einer der 2 besten Keeper aktuell auf dieser Welt, weil er einfach immer ein Spiel an sich reißen kann, wie es kaum ein anderer schaffen kann, mit seinen Emotionen, mit seiner eindrucksvollen Statur, das darf man nicht vergessen. Also der kann dir richtig den Zahn ziehen. Wenn der einmal in deinem Kopf drin ist, dann macht er das so konsequent, das ist dir dann, da kannst du nichts mehr gegen machen. Also wirklich Chapeau vor der Leistung, wieder, die er dort gezeigt hat. Das war wirklich bombastisch gut und wie gesagt auch ganz, ganz entscheidend dafür, denn und das müssen wir auch, das gehört auch zur Wahrheit dazu, Robin, wir haben es schon kurz angesprochen in der ersten Halbzeit, das deutsche Angriffsspiel im gebundenen Spiel gegen eine defensive 6-0-Abwehr funktioniert nicht, wir haben keine Lösung, Knorr hat nicht gut gespielt, wie gesagt, Köster, ich finde, also er hat gut gegen Spanien gespielt, will ich nichts gegen sagen, aber ich finde, er versteckt sich offensive teilweise noch zu sehr, da warte ich von einem Leistungsträger, der er ist, mehr als nur ein einziges Törchen, das darf man nicht vergessen, das Tor war ins leere Tor. Also da erwarte ich von ihm mehr. Ich erwarte von dem Grigic mehr, der sich so ein bisschen schon ein, zwei bessere Aktionen, glaube ich, hatte. Das Tor hat mit Sicherheit geholfen, aber die Würfe auf 9 Meter waren auch nicht sonderlich gut. Also da merkt man ihm auch noch an, dass er enorm verkrampft ist. Aber wir brauchen diese Leistungsträger, weil sonst wird es nicht reichen, um gegen Dänemark und gegen Frankreich zu gewinnen. Weil mit deren Abwehr werden wir da keinen Stich bekommen, wenn wir immer nur darauf hoffen, dass einzelne Leute so explodieren, wie es Schlurov, Lichtern und auch Jens Uschins getan hat, der auch 6 von 7 getroffen hat.
Ja, absolut. Also du musst gucken, irgendwie diese halblinken Position. Gut, Miro Schlurov ist da, spielt halb links und wirft die Tore so. Also es ist ja okay. Also es kann von mir aus auch gerne so weitergehen, aber ich bin natürlich vollkommen bei dir, dass ich gerade von dem Julian Köster ein bisschen mehr erwarte. Und dass er sich da deutlich steigern muss, aber ich glaube, er ist da selber vielleicht mit sich, geht er, glaube ich, am härtesten ins Gericht. Und wird es relativ ähnlich sehen wie wir, glaube ich. Und ich glaube, dass einer von beiden, Grigic oder Köster, auf jeden Fall noch kommen werden. Ohne Probleme und besser ins Spiel finden werden. Dass sich aber jetzt auf einmal im deutschen Positionsangriff, im gebundenen Angriffsspiel gegen eine 6-0 auf einmal großartig was ändern wird, das sehen wir ja auch seit vielen Jahren schon. ne? Dass es so ist, wie es jetzt ist. Also da, das ist das deutsche Spiel, das sind die deutschen Spieler, das ist die Spielidee dahinter, also die wird sich jetzt nicht von heute auf morgen grundlegend ändern. Und wenn wir dann aber über so eine beinharte Abwehr mit einem richtig starken Andy Wolf die Spiele hauptsächlich lange offen gestalten können, dann besteht halt immer die Chance. Das Problem wird, und das kann dir gegen Frankreich oder Dänemark mal passieren, was passiert, wenn du mal mit 4 hinten liegst, mit 4, 5 Toren? Dann sehe ich halt Probleme auf uns zukommen, wenn der Gegner dann auch noch mehr Beton anrührt und das Tempo im Zweifel dann auch verschleppt. Dann könnte es kritisch werden, aber ich will gar nicht so sehr auf negative Themen eingehen, weil dieser Sieg jetzt gegen Portugal nach dieser Niederlage gegen Serbien in der Vorrunde und wie die Mannschaft auf mich wirkte, das ist schon ein großer Schritt gewesen. In so einem engen Spiel, in so einem dreckigen, schweren, fiesen Spiel, das handballerisch sicherlich keine absolute Feinkost war, aber da so konstant auch dann die Trefferquote hochzuhalten und doch immer wieder diese Abschlüsse zu finden, das ist so, ich glaube, dass dieser Sieg extrem wichtig, der Sieg gegen Spanien hat überhaupt erst in die Hauptrunde geführt, aber dieser Sieg gegen Portugal, glaube ich, schon am Ende der wichtigste, so selbst wenn du jetzt noch gegen Dänemark oder Frankreich gewinnst und dann halt irgendwie und dann ins Halbfinale kommst, ist das hier so ein richtiger Sieg für die Moral und fürs Selbstvertrauen und das war schon richtig, richtig gut, meiner Meinung nach, auch so ein Spiel dann mal zu gewinnen. Also das gewinnst du nicht wegen handballerischer Klasse und einer feinen Klinge, die du vorne spielst, sondern das gewinnst du, weil du es unbedingt ein bisschen mehr gewinnen möchtest als vielleicht der Gegner dann am Ende. Und das ist schon, das schweißt zusammen, das ist geil.
Ja, auf jeden Fall. Also muss ich auch sagen, also Chapeau, wie gesagt, ich glaube, die letzten 7, 8 Angriffe waren alles am Tor. Also da haben sie wirklich cool agiert, auch die richtigen Chancen genommen, eine tolle Wurfquote und eine tolle Wurfauswahl auch gehabt. Das muss man auch sagen. Also das waren auch wirklich nur Würfe, die du dir auch nehmen kannst, die gut platziert waren. Natürlich, klar, wenn Tote andere drin ist und vielleicht mal ein paar Bälle halten, ist was anderes, aber so war das wirklich, sie haben es gut rausgespielt, klasse gearbeitet und wirklich eine Chance genommen, die auch eine war und nicht zu überhastet abgeschlossen, was uns ja auch gerne mal in der Vergangenheit immer mal wieder passieren ist. Also von daher bin ich auch, wie sie sich da durchkämpfen und auch solche Spiele, wo du nicht überragend spielst, gewinnen. Das ist schon eine Qualität, die muss ich auch sagen, das war gegen Spanien auch ähnlich, damit sie ja nicht alles überragend, aber sie haben es halt wirklich konsequent bis zu Ende gespielt. Und das ist etwas, was für die Moral wichtig ist, was für den Kopf wichtig ist, was natürlich auch eine Stärke gibt, eine mentale Stärke, dass du auch, wenn du nicht deinen besten Handball zeigst, so eine Partie auch gewinnen kannst. Robin, lass noch auf 2 Situationen eingehen. Ich meine, wir sind schon ein bisschen fortgeschritten jetzt hier, aber müssen auf 2 Dinge auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Einmal, lass uns damit vielleicht anfangen, rote Karte gegen Johannes Goller.
Ja.
Kann ich nicht verstehen, ist für mich keine rote Karte.
Gib Goller von mir aus die rote Karte, aber dann gib Salvador eine rote Karte und Cavalcanti auch eine rote Karte für den Schlag ins Gesicht von Goller mit dem Arm und Salvador für den Griff in den Arm von Lukas Mertens in der Szene, die dann zum entscheidenden 7 Meter kurz vor Ende für den Serber reinmacht. Also dann kannst du auch Goller eine rote Karte geben, aber in beiden Situationen gibt es keine rote Karte gegen Portugal, obwohl du die Der Schlag mit dem Arm an den Kopf von Goller, von Cavalcanti, das ist eine klare rote Karte. Sorry, da gibt es keine Diskussion. Und der Griff in den Arm führt zu einem 7 Meter. Nicht mal 2 Minuten, ne? Also, das ist absurd. Also, Schiedsrichter haben sich meiner Meinung nach auf beiden Seiten nicht mit Ruhm bekleckert. Aber wer sich dann hinten raus auch nicht mit rumbekleckert hat, sind die Portugiesen, die da ein Affentheater veranstaltet haben, das seinesgleichen gesucht hat, ne? Und da irgendwie, weiß ich nicht irgendwie, worauf sie hinaus wollten, aber standen 3 Portugiesen halt im Anwurfkreis, ne? So, gibt dann eigentlich also die Mitte, aber ja. Ey, es ist halt, also das finde ich hochgradig unsportlich, was die Portugiesen nach dem Spiel machen.
Ja, also ich will einmal kurz die Göller-Szene abmachen, ja, bevor ich auf die Szene, die du angesprochen hast, gekommen. Also für mich ist auch keine rote Karte. Also ja, okay, er berührt ihn mit dem Unterarm, glaube ich, so leicht im Gesicht, weil seine Hand ja an seiner Schulter ist.
Auf Kniehöhe, Sebastian. Also
ja, genau, auf Kniehöhe halt. Da hätte ich auch gesagt, mein Gott, dann gibt's, wenn du ihm was geben willst, gib ihm mit 2 Minuten Zeit, weil sie sagen, alle okay, kann man vielleicht noch geben, ist zwar hart, aber okay, aber rot ist er definitiv übertrieben, als er auch nicht eine aktive Schlagbewegung Richtung Gesicht gewesen ist. Also, das finde ich da doch ein bisschen übertrieben. Das Gute ist schon mal, das können wir auch hier heute Abend schon mal sagen, die IAF hat in ihrem Live-Blog, den sie auf der Homepage haben, verkündet, dass es keine Sperre gegen Goller geben wird. Das ist schon mal gut zum Durchatmen, dass Goller dann auch gegen die Norweger wieder einsatzbereit ist. Und kommen wir auf die zweite Situation zu sprechen, die du angesprochen hast, warum die Portugiesen so ja ein Affentheater gemacht haben. Und zwar ist es so, und das hat die IAF selbst zugegeben, dass es bei der Ausführung des Anwurfs einen Fehler gegeben hat von den Schiedsrichtern. Und zwar hätte der Anwurfpfiff nicht erfolgen dürfen, weil ein deutscher Spieler in der portugiesischen Hälfte gewesen ist. Deswegen hätte er nochmal neu ausgeführt werden müssen. Hätte jetzt wahrscheinlich am Spielverlauf nichts geändert, wäre wahrscheinlich vielleicht nur 31-30 gewesen. Aber die IAF hat zugegeben, ja, es war ein Fehler, es hätte entsprechend anders, also neu angeschwert werden müssen. Gibt natürlich jetzt keine Änderung mehr, weil Tatsachenentscheidungen, wir kennen das, das ist unwahrscheinlich, dass da irgendwas geändert wird. Aber deswegen, glaube ich, erklärt das, warum die Portugiesen nicht so drüber aufgeregt haben. Klar, man kann darüber reden, ob es wirklich groß sein muss, aber zumindest, man kann zumindest die Echauffierung vielleicht einen halbweg so nachvollziehen in diesem Fall.
Über die Situation, dass Rinas Urspins in der gegnerischen Hälfte steht und das Ding angepfiffen wird, kannst du dich drüber aufregen, aber ich reg mich doch genauso drüber auf.
Sogar zwei, Entschuldigung, das waren sogar zwei deutsche Spieler. Ja. Das waren Schlurow und Uschins.
Im Gegenzug reg ich mich gerne halt darüber auf, dass 3 Portugiesen im Anwurfkreis stehen, der Anwurf nicht vernünftig ausgeführt werden kann und das in der letzten Minute des Spiels einen 7 Meter nach sich zieht. Also, es ist genau die gleiche Diskussion so. Also, das dann wiederum nicht ins Kalkül zu ziehen, das funktioniert nicht. Also du kannst dann nicht irgendwie das nur einseitig sehen und dann ist das Zugeben des Fehlers vollkommen in Ordnung, dass Uschins, also Uschins steht an 9 Metern, ne? Das Ding angeworfen wird, da hat der definitiv nichts zu suchen, da bin ich vollkommen bei dir. Definitiv nicht. Aber da merkst du halt, dass die Schiedsrichter das Spiel nicht so ganz unter Kontrolle hatten, einfach. Und wir haben uns jetzt hier über die Goller-Situation, die anderen beiden Situationen, die ich genannt habe, unterhalten, plus das, was da hinten am Ende passiert, im letzten deutschen Angriff. Das sind 4 Situationen, ne? Die, also 4 falsche Entscheidungen und 4 Fehlentscheidungen, die Schiedsrichter nicht souverän und sauber gehandelt haben. Und wenn die 4 solche Fehler machen, dann kann ich nicht sagen, dass die Schiedsrichter irgendwie gut waren.
Ja, und zumal das auch nicht vergessen ist, in so einer engen Gruppe, wie wir die Hauptgruppe 1 haben, kann es ja auch letztlich um jedes einzelne Tor gehen. Ne? Also genau deswegen war ja auch dieser Frust so hoch, weil einfach aufgrund dieser Situation, der Konstellation, dass es wirklich um jedes einzelne Tor gehen kann, willst du natürlich auch, dass jedes einzelne Tor natürlich entsprechend dann auch richtig und korrekt abgepfiffen wird. Deswegen, ja, ich finde auch, die Schiedsrichter haben sich nicht mehr rumgedeckt. Ich finde sowieso, die Schiedsrichter, bei den Spielen, die ich auch so gesehen habe, fand ich nicht immer souverän. Also da gab es auch teilweise sehr kuriose Pfiffe. Ich finde es zumindest gut, dass sie teilweise auch sehr, sehr konsequent zu einem Videobeweis gehen, das auch ansagen in der Halle, das ist, glaube ich, auch viel zu Transparenz bei, finde ich eine gute Sache und so. Aber ja, in diesem Fall waren die Schiedsrichter einfach daneben, haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Am Ende ist egal, Deutschland hat gewonnen, 32-30, das ist das, was zählt, 4-0 Punkte, führen Hauptgruppe 1 an. Jetzt geht es im nächsten Spiel gegen Norwegen am Samstag. Und wir machen jetzt eine kurze Pause, atmen mal jetzt mal kurz durch nach dem sehr langen Teil über die deutsche Mannschaft und sprechen natürlich dann über das, was in den anderen Gruppen passiert ist, in den anderen beiden deutschen Spielen, also in den Spielen in der deutschen Hauptgruppe. Und natürlich dann schauen wir natürlich auf die andere Hauptrundengruppe, die ja jetzt dann am Freitag erst so richtig losgeht, aber das ist gleich mehr hier bei Anruf einmal bei Talk auf Sport 1. Und wir sind zurück und wollen natürlich jetzt den Blick werfen auf die anderen 2 Partien in der Hauptrundengruppe 1 zwischen Spanien und Norwegen und zwischen Dänemark und Frankreich. Robin, lass uns mit dem Spanien-Norwegen anfangen. Immerhin Norwegen ist ja auch der nächste deutsche Gegner. Norwegen gewinnt am Ende in einem brutal knappen Spiel auch da, 35-34. Wohl die entscheidende Situation, ich weiß auch nicht verstehen, warum er es nicht macht. Ian Barufet will 5 Sekunden vor Schluss den Kemba-Pass spielen, aber ich weiß nicht genau, wer es von Norwegen gewesen ist, verteidigt das überragend, findet den Pass und Norwegen gewinnt am Ende dieses Spiel knapp mit einem einzigen Tor, aber alle fragen sich, warum wirft Barufet nicht auf das Tor?
Ja, warum wirft Barufet nicht auf das Tor, wenn 6 gegen 4 gespielt wird? Die Norweger sind in doppelter Unterzahl. Ja. Der hat einen Winkel, den jeder Außenspieler, der, also sorry, also es ist ein Vollprofi, der da in seiner, in der Nationalmannschaft bei der EM in der Hauptrunde spielt, da willst du doch das Spiel entscheiden als Handballprofi und nicht irgendwie in so einer Situation den Ball irgendwie, vor allen Dingen auch auf den anderen Außen, wenn jetzt von mir aus ein Halber durchstartet, wo du eigentlich fast immer das sichere Tor gefühlt so hast, ne? Wie die Deutschen es häufig spielen, aber der muss abziehen, den Ausgleich machen, danke, ciao. Also ich finde es total strange und kann es überhaupt nicht nachvollziehen und er wirft damit offensichtlich den Sieg weg. Natürlich saugut antizipiert auch, muss man zugeben, von dem norwegischen vom norwegischen Verteidiger. Das Tor wird ja auch erst gegeben und dann wird ja der Videobeweis bemüht, weil die Schiedsrichter erst sagen, es ist ein 7 Meter, weil der Abwehrspieler im Kreis stehen würde, während er den Pass blockt. Aber dann siehst du auf dem Videobeweis sehr, sehr schnell und sehr deutlich, dass der norwegische Spieler natürlich den Ball in der Luft rausschlägt, also nicht im Kreis steht. Ja, und dann ziehen die Norweger dieses super enge Spiel. Ich muss leider zugeben, ich habe es nicht gesehen. Also ich habe dann nur die Highlights mir angeschaut und eben diese Szene, die am Ende dazu führte, dass die Norweger mit einem gewinnen. Aber macht Barufet das Ding, gehen die 1-1 zu 1 Punkte. So haben die Norweger natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen, die Hoffnung bleibt ein Leben. Weiß ich gar nicht, was am Ende dann großartig besser wäre für Deutschland, aber ich glaube und mache mir keine großen, ich mache mir keine großen Sorgen, das ist schon richtig, dass die Deutschen das Spiel gegen die Norweger nicht positiv gestalten können und da definitiv gewinnen werden.
Also ich finde vor allen Dingen wahrscheinlich den einzigen, den du vor allen Dingen im Auge behalten musst, ist einfach August Pedersen. Ich finde ein überragendes Turnier bisher spielt, 11 von 13, ist der viertbeste Torschütze, wenn ich es gerade nachgeschaut habe. Unheimlich gut, hat schon 18 sogar, zieht 5 best sogar, meinst du mit Kusmanowski und auch in diesem Spiel, ich glaube, er war sogar auch, glaube ich, der, der den Ball verteidigt hat, das wäre auch seine Position ja gewesen, links Außenverteidiger, aber ich, wie gesagt, bin mir nicht mal so 100% sicher und ja, also das Spiel war extrem eng, ich finde, von der norwegischen Abwehr muss die deutsche Mannschaft keine Angst haben, das fand ich nicht so stark, was sie dort gespielt haben, auch von den Innenblock hat überhaupt nicht so zusammengepasst. Klar, die Norweger haben natürlich dann extrem profitiert, dass halt Robin Haug Feuer gefangen hat, als er eingewechselt wurde, nachdem Bergerud ja fast gar nichts gehalten hatte teilweise, also 3 von 21, obwohl Bergerud bisher ein starkes Turnier gespielt hat, aber in dem Spiel ist er überhaupt gar nicht reingekommen. Und so ist es halt irgendwie so, ja, es ist halt, geht halt viel über Gröndahl, Thomas Solz hat da noch ein gutes Spiel gehabt, der Kreisläufer, aber so ist es jetzt nichts, wo ich sagen würde, hey, das ist jetzt etwas, du auf keinen Fall verteidigt bekommst. So, also ich glaube, das ist auch schon auf jeden Fall eine Möglichkeit. Die Norweger, wie gesagt, für die ist der Sieg wichtig. Ne, spielen jetzt zwar nicht mehr daheim, aber trotzdem natürlich möchten sie möglichst weit kommen, halt noch ein bisschen die Chancen am Leben, aber da war jetzt nichts dabei, wo ich so denke, wow, das ist etwas, was uns jetzt vor ganz, ganz große Probleme auf den stellt, was sie offensiv spielen. Klar, natürlich muss man gucken, dass man die Torhüter nicht ins Spiel bringt, ne? Aber ich meine, die letzten beiden Torhüter oder die besten beiden, die letzten Mal Gegner, die Deutschen, haben ja auch keine gute Torhüterleistung gehabt. Also das kann sich ja gerne so fortsetzen, auch wenn es unwahrscheinlich ist.
Ja, absolut. Was natürlich für die Spanier heftig ist, ist da auch die Torwartleistung gewesen jetzt in diesem Spiel. Da muss man auch noch mal kurz drauf eingehen, dass Sergio Hernández gar nicht zum Einsatz gekommen. Und Bioska dann, ja, ist ja schon auch einfach, fällt dann so ein bisschen ab, finde ich, muss man einfach sagen. Torbjörn Bergerud ist jemand, der aber, hast du schon richtig angesprochen, da muss Deutschland dann aufpassen, weil wenn der auch mal heiß läuft, ne, dann kann der sein Tor auch vernageln, aber bisher gerade gegen Spanien und jetzt auch gegen Portugal heute die deutsche Wurfquote sehr gut gewesen. Einen Sandager Sargosen kann man inzwischen, glaube ich, relativ gut aus dem Spiel nehmen. Mir wäre es ganz lieb, wenn Andi Wolf mit August Pedersen das macht, was er heute mit Areola gemacht hat. Und da dann auch wieder die Quote mal eben kurz halbiert. Das wäre doch ganz nett.
Nehme ich sofort. Also bin ich sofort bei dir, würde ich sofort auf jeden Fall nehmen. Also wenn er das wieder genauso hinbekommen würde. Und ja, also wie gesagt, ich glaube, Norwegen sollte auf jeden Fall machbar sein. Ich denke, es wird kein klarer Kantersiegerfolg, aber trotzdem wahrscheinlich so mit, vielleicht sollte man schon gucken, dass man so mit 32 da absetzen kann, so wie es ja bisher auch gewesen ist. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, ob man da vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen tanken kann. Denn wenn wir auf das zweite Spiel eingehen und dann auf die beiden Gegner, die dann auf die deutsche Mannschaft danach noch warten, Frankreich und Dänemark. Also das war auch mit Sicherheit nicht schön anzusprechen, du hast ja auch schon ein bisschen gesagt, aber es war natürlich ein extremer Abnutzungskampf und ich finde, die Dänen haben sich teilweise in der ersten Hälfte extrem schwer gefahren. Ich finde, du merkst ihnen manchmal an, dass sie ein bisschen zu sehr abhängig davon sind, was jetzt Pütlik und Gitzel machen. Aber wenn ich sehe, was sie bei der zweiten Halbzeit machen, denke ich mir so, ja okay, gut, dann wenn die eine schlechte Halbzeit haben, ist es ja egal, wenn die in der zweiten Halbzeit 21 Tore werfen.
Ja, das, also was ich so absurd finde, ist, dass Pütlik und Gitzel das halt 60 Minuten machen, ne? Die halten das halt 60 Minuten lang durch. Und der Gitzel sprintet da rauf und runter, spielt dann auch noch in der Abwehr auf Außen, zieht sich Steals, läuft Tempo-Gegenstöße. Also das ist unfassbar, dieser Typ. Und ja, aber in der ersten Halbzeit, du hast es angesprochen, das Spiel ist ja eigentlich analog fast, ne, auch vom Ergebnis her, zu Deutschland-Portugal.
Ja.
Also das ist ja krass, ne? Das steht auch 12, Deutschland-Portugal steht 11-11 zur Pause, hier steht es 12-11 zur Pause und dann geht das Spiel 32-29 anstatt 32-30 aus. Also das ist wirklich identisches Spiel gewesen so. Die Franzosen hatten lange Zeit eigentlich relativ gut, die Kontrolle waren immer auch so mit ein beziehungsweise zwei vor, so wie es bei den Deutschen war. Doch dann hat Dänemark irgendwann kurz das Ding gedreht und man hat gesehen, dass sie dann auch in der Abwehr nochmal einen Gang hochschalten konnten. Und gerade das in der Abwehr war entscheidend. Und wer meiner Meinung nach einfach, was den Franzosen fehlt, und das war in der vermeintlich leichten Vorrundengruppe, ist es nicht so aufgefallen. Aber wer meiner Meinung nach echt noch gar nicht im Turnier ist und heute hat man das richtig krass gesehen, ist Dika Mem, der sich echt bei Wurfentscheidungen super schwer getan hat. Also da waren Szenen heute 3-4 Mal dabei, wo er hochsteigt und dann aber nicht abzieht, sondern einfach zurückzieht oder wieder landet und versucht irgendwie den Kreis anzuspielen oder sich festmachen lässt. Aber so kenne ich die Kamem eigentlich nicht. Also da kenne ich ihn eher, dass er dann immer durchzieht.
Ja, muss ich auch sagen, also ich war auch sehr enttäuscht von seinem Auftritt heute.
8 von 3.
Also, ne? Da warte ich von jemandem.
Das ist super schlecht für ihn.
Genau. Ja, und auch ne, Pronti war ja auch nicht stark, ne? Auch nur 1 von 5. Dazu noch 2 Turnover, einen technischen Fehler. Also die beiden haben sich extrem schwer getan. Und da merkt man auch schon, okay, dann tut sich dann die Franzosen auch ein bisschen schwer, wobei ich sagen muss, dass Min brutal gutes Spiel gemacht hat. 7 von 9, 5 Assists. Der war wirklich richtig, richtig gut unterwegs. Ich meine auch Brier der auch gut gespielt hat. Also da gibt es auch schon anderes Talent, klar, die könntest du auch dann auf jeden Fall mit hochhalten, da muss man schon auch sagen, dass sie auch eine gute Bank besitzen letztlich, aber ich meine, auch da ist es so, deine Stars, deine Leistungsträger sollten natürlich in Topform sein, auch hier ist es natürlich extrem eng, es ist extrem spannend und ich finde, wer dann auch dann ganz entscheidend in der wichtigen Phase gewesen ist, ist einfach dann Emil Nielsen und dann merkt man auch einfach, denen haben das bessere Torhüter-Duo im Vergleich zu den Franzosen, weil das Nielsen teilweise wieder gemacht und dann auch gerade in der Schlussphase war brutal. Zeitweise war er nicht so präsent, aber dann war er wieder voll da in der wichtigen Phase und hat ganz wichtige Bälle gehalten.
Ja, absolut. Gerade in der entscheidenden Phase ist es dann natürlich irgendwie gefühlt sein Spiel und er sorgt dafür, dass es wieder kippt. Aber ich war auch eigentlich positiv überrascht von Charles Bolsanger bei den Franzosen. Also hat eins seiner besseren Spiele auch gezeigt, meiner Meinung nach, auch wenn, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit kippte dann so ein bisschen, ne, dann auch wieder viele Tore, Emil Nielsen dann in wichtigen Situationen da und Spielertyp, den ich ja auch noch hervorheben möchte, den ich einfach großartig finde, ich liebe den ja auch wirklich bei den Füchsen, ich finde Lasse Andersson ist einfach ein geiler Handballer, der ist, so alles, na klar, Gitzel, Pütlik, Wahnsinn, aber Lasse Andersson, Alter, wie der sich da durchtankt, was der für einen Zug im Arm hat, das ist so geisteskrank. Als er den Ball im Tempo-Gegenstoß an die Latte zimmert, dachte ich, das Tor bricht durch. Ganz ehrlich, ich finde den so einen großartigen Spieler. Und hat relativ viel Spielzeit auch bekommen dann, ne? Und so ein bisschen irgendwie, ja, halb rechts, beziehungsweise eher von der Mitte aus agiert, aber dann immer im Wechsel, den Wechsel gezogen mit Matthias Gitzel, dass er dann im 1 gegen 1 durch die Mitte gehen kann. Und freut mich für ihn einfach, weil ich ihn als Spielertyp total gut finde. Und ist auch jemand, ne, der sich natürlich immer voll in den Dienst der Mannschaft stellt, gerade in so einem dänischen Team, wo Püttlik und Gitzel einfach natürlich schon die alles überstrahlenden Spieler sind. Aber irgendwie fand ich jetzt, muss ich sagen, hat mir dieses Spiel auch ein halbwegs gutes Gefühl gegeben. Ich hatte gedacht, die Franzosen, ey, das, weil die einfach, ne, die haben ja dann 42 Tore pro Spiel im Schnitt geworfen in der Vorrunde. Und ich dachte so, Gott, oh Gott, oh Gott, was soll das denn geben, wenn Deutschland gegen die spielt? Aber es ist schön zu sehen, dass wenn die wirklich gegen eine Abwehr spielen, dass die sich auch schwer tun. Und ich bleibe dabei, die deutsche Abwehr ist die beste Abwehr, die ich bis jetzt in diesem Turnier gesehen habe. Und da müssen die Franzosen auch erstmal drankommen. Und ich sehe die Spiele, die letzten beiden Gruppenspiele der Deutschen in der Hauptrunde jetzt definitiv offener, als ich es noch vor ein paar Tagen gesehen habe und erwartet hätte, muss ich sagen. Es ist geil. Es ist alles offen. Und das ist ja mega. Also du hast jetzt mit Frankreich, Deutschland, Dänemark wirklich... Ja. Hier einfach drei Teams, die es auch absolut verdient hätten, meiner Meinung nach, einfach ins Halbfinale zu kommen. Und wo wirklich nur ein bisschen, also Nuancen entscheiden werden, wer es dann am Ende macht. Und das ist natürlich eine Ausgangssituation. Überleg mal, die hätten wir vor ziemlich genau einer Woche nach diesem gefühlt vernichtenden Niederlage gegen die Serben, hätten wir diese Aussicht ja sofort genommen. Und das ist doch irre, wie schnell sowas im Handball gehen kann. Also es macht doch nur Spaß, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Gruppe, die wird uns, glaube ich, noch echt lange beschäftigen. Also ich glaube, da wird es noch echt richtige Duelle geben, wo du denkst so, hey, solche Spiele denkst du noch so in den nächsten 5 bis 10 Jahren einfach zurück, weil sie einfach so extrem eng ist und so viel Spaß einfach macht. Und genau das ist das, was wir doch wollen, was wir lieben, warum wir den Handball und so lieben. Also von daher, das ist echt cool, das macht echt richtig Spaß. Und genau das wollen wir letztlich genauso weitersehen jetzt in den kommenden Partien auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, Robin, atmen wir jetzt mal kurz durch und werfen dann einmal einen Blick rüber in die andere Hauptrundengruppe, denn da geht's ja jetzt am Freitag erst richtig los. Aber dazu wollen wir natürlich gleich mal schauen, wie sich die Teams da in aktueller Form präsentieren. Ja, wir sind zurück und wollen natürlich jetzt den Blick werfen auf die Hauptrundengruppe 2. Wir haben es ja schon ein bisschen angekündigt, dass wir da jetzt den Blick drauf werfen wollen. War jetzt letztlich genauso, wie sie es erwartet hatte, beziehungsweise Robin, wir müssen eigentlich vor allen Dingen über eine Sache reden, dass die Schweizer sich doch noch haben retten können in die Hauptrunde. Mit einem 43-26 haben sie Montenegro richtig abgezockt und profitieren davon, dass die Färöer gegen Slowenien nicht gewinnen können, sondern mit 3 Toren am Ende verlieren. Und somit sind die Schweizer doch noch in die Hauptrunde eingezogen. Durchatmen, glaube ich. Das war, glaube ich, da ist die ganze dicker Bockel und Last abgefallen von den Schultern, weil das wäre wirklich ein Debakel gewesen, wenn sie es geschafft hätten.
Ja, absolut. Sie haben es irgendwie dann auch doch verdient, finde ich, ne? Weil das Ding gegen die Slowenen, wie sie das noch aus der Hand geben können, ist für mich, haben wir ja drüber gesprochen, da haben wir ja beide irgendwie gar kein Verständnis, wie das passieren konnte. Und dann mit richtig viel Wut im Bauch mit 17 Toren gewonnen. Ja. Das war schon ziemlich geil. Ich finde, wer einfach eine unfassbare EM spielt, von dem ich es überhaupt nicht erwartet hätte, nach so langer Verletzungspause, und was mich mega freut, ist für Manuel Zehnder, dass der wieder so aufzockt und so geilen Handball spielt. Und ich finde, das Spiel gegen Ungarn ist komplett offen für mich. Also da haben die Schweizer mindestens genauso eine Chance, wie sie gegen die Slowenen gehabt haben. Und wenn sie dann ein bisschen abgezockter agieren und mit diesem Husarenritt im Rücken mit dem 17-Tore-Sieg in das Spiel gehen, das ist natürlich super. Also für die Schweizer könnte es nicht besser laufen, jetzt gegen Ungarn direkt zu spielen, meiner Meinung nach, weil das ist so ein Gegner, den kannst du schlagen und dann in der Gruppe, sag ich dir auch ehrlich, ne, ist alles möglich, meiner Meinung nach. So. Aber von mir aus, also
auf jeden Fall,
wenn ich es mir wünschen dürfte, lass die Slowenen durchgehen, damit wir gegen Slowenien im Halbfinale spielen. Danke.
Wer, Wäre natürlich super, in der Tat. Das würde ich sogar wahrscheinlich auch gar nicht ausschließen, weil die Slowenen sich echt so ein bisschen, die wurschteln sich da irgendwie so durchs Turnier durch, ich weiß auch nicht. Also das ist,
ja, aber geiler das Handball
ist bei denen verletzt oder bei den Leuten, die da eigentlich fehlen.
Ja, genau, die da fehlen und das ist wirklich auch alles relativ viel Stückwerk. Also ich finde, da ist, das ist nichts Überzeugendes so. Und auch die Isländer, finde ich, haben sich schwer getan dann hinten raus wieder. Ich bin mal gespannt, was dann gegen Kroatien, was die morgen gegen Kroatien zum Beispiel, das wird auch, das könnte für die Isländer schon so wieder das erste Ding werden, wo, ja, wir sind in der einfachen Hauptrundengruppe, jetzt müssen wir es auch mal schaffen und am Ende scheitert man dann irgendwie gefühlt doch wieder. Für die Isländer könnte das fies werden, glaube ich auch.
Ja, genau, also genau, es ist in der Tat echt spannend. Also ich finde auch, die Isländer haben sich gegen extrem schwer getan, gegen die Ungarn haben sich gegen diese Abwehr wirklich unheimlich mühen müssen. Ich muss aber auch sagen, ich fand vor allen Dingen Palacic fand ich hinten drin richtig gut, den Keeper der Ungarn. 11 Paraden, 92%. Gut, Viktor Halmgren auf der anderen Seite mit 18 Paraden und Quote von 45% war da nicht viel schlechter. Und hat natürlich auch letztlich dafür gesorgt, dass man diese Partie gewinnen konnte. Aber ja, die Isländer, ich glaube aber, dass dieser Gegner, den sie jetzt haben mit Kroatien, ich glaube, vielleicht auch ein dankbarer Gegner ist, weil die Kroaten haben richtig auf den Arsch gekriegt von den Schweden, mit 8 Toren verloren. Und ich muss sagen, Alter, waren die Kroaten schlecht, die waren richtig schlecht. Also da ist ja gar nichts außer Martinovic im Rückraum.
Ja, absolut, aber ganz ehrlich, also die Kroaten haben auch in beiden Testspielen gegen Deutschland nicht überzeugt so und haben einfach
gar nicht.
Haben einfach nicht mehr die Schlagkraft, die sie vielleicht zur WM noch hatten, wobei da der Heimvorteil irgendwie auch stark natürlich noch mit Reim gespielt hat und man da auf einer Welle geschwungen ist. Ich finde, Lukas Sindrić kann ein Spiel nicht mehr so prägen und an sich reißen, wie er es mal konnte. Durma Goldovniak fehlt definitiv, das merkt man. Und wenn Martinovic nur 2 Tore wirft, gewinnst du. Also wenn Martinovic nur 2 Tore wirft, gewinnt Kroatien kein Handballspiel aktuell. Ist einfach so.
Ja, und dazu kommt auch noch, dass halt Dominik Kuzmanovic halt noch gar nicht im Turnier ist, ne? Wenn nach bisher seine Quote 22,89%, da sind wir auch halt einfach mehr von ihm gewohnt letztlich. Und da ist es halt einfach natürlich, sie haben sich durch die Gruppe durchgewurschtelt, was ja irgendwie auch ein bisschen erwartbar gewesen ist. Sie mussten dann das Duell gegen Niederlande gewinnen, haben sie geschafft. Damit war es letztlich klar, dass sie noch in die nächste Runde einziehen. Aber die Schweden haben die Kroaten in der zweiten Halbzeit echt richtig hergespielt. Also ich muss sagen, also die Schweden, es wurde ja nach der WM viel geungt, was sie spielen werden, aber die sind so abgezockt, die sind so gut drauf. Und Palika in diesem, es war wieder so ein altes, so ein Palika-Spiel, wo du denkst so, wo kommt das auf einmal her? 9 Paraden, 45% Quote. Er zeigt auch einfach in seinem hohen Alter noch, dass egal wer das spielt, er kann immer noch so ein Ding an sich reißen. Und das macht die Schweden einfach so extrem gefährlich gegen jeden Gegner. Und für mich absolut Top-Favorit in der Hauptrundengruppe 1. 2, so schon.
Steht außer Frage. Also die werden da als Gruppenerster aus der Hauptrunde rauskommen, definitiv. Und das vielleicht auf eine Art, dass sie im Halbfinale der fitteste oder vielleicht zumindest am wenigsten gefordertste Team sein werden, beziehungsweise das Team im Halbfinale, das noch die meisten Körner, sage ich mal, hat. Und deswegen sage ich, den möchte man doch unbedingt aus dem Weg gehen, wenn ich ehrlich bin.
Das glaube ich auch.
Gegen die Schweden, wenn die dann durch diese Vorrundengruppe, durch diese Hauptrundengruppe so, ja, ich glaube, relativ einfach durchmarschieren werden, das könnte sonst dann echt schwer werden, glaube ich, gegen diese Schweden. Und Palika, ja, ist so ein richtig, das ist so ein krasser Turniertorwart auch einfach, ne? Der, ich habe den noch nie schlecht spielen sehen bei EMs oder WMs. Das ist schon ein Riesenasset für die Schweden. Und ich bin gespannt, ob gegen die Slowenen der nächste recht hohe Sieg folgen wird. Ich gehe schwer davon aus morgen.
Ja, ich würde es in der Tat auch nicht ausschließen wollen. Also ja, also ich bin wirklich, also ne, ich bin dabei. Also die Schweden, für mich ein ganz, ganz heißer Anwärter aufs EM-Finale. Kannst du mir sagen, was du willst. Vielleicht sogar werden sie Europameister, aber auf jeden Fall. Also die haben, spielen echt gut. Die haben, die wirklich sind voll im Flow drin. Sie haben natürlich auch einen vergleichsweise leichteren Weg als jetzt Dänemark, Deutschland, Frankreich, Portugal, was auch immer. Aber natürlich, sie können es halt zu ihrem Vorteil halt nutzen. So, das ist natürlich, ne, du hast einen leichteren Weg. Da musst du aber natürlich auch letztlich zuschlagen. Und das machen die Schweden bisher wirklich sehr, sehr gut. Und spielen da wirklich ja ganz stark her und machen Tempo, machen Dampf, und das ist genau das, was ja diese Mannschaft zeigen muss und was sie Gas geben muss, und das da kann man nur sagen, Chapeau an Schweden. Viel Spaß in der Hauptrundengruppe. Ich glaube, wir werden da viel Spaß haben. Ich glaube, dahinter wird es aber auf jeden Fall spannend werden. Ich denke, da kann auch noch ein bisschen was passieren. Und dann schauen wir einfach mal. Wer sich da jetzt irgendwie letztlich dann so durchkämpfen wird, wer dann gegen den Sieger der Hauptrundengruppe 2 kämpfen muss. Ne? Also aktuell Slowenien mit 2 Punkten, Island mit 2 Punkten, die Schweden und dann natürlich die anderen 3, Ungarn, Schweiz und Kroatien halt ohne Punkte. Und dann wird das, glaube ich, ganz spannend zu beobachten sein, wie das dort ist. Ob es dort auch so eng zur Sache geht, wie es in der anderen Hauptrundengruppe ist mit der deutschen Mannschaft, oder ob es dort vielleicht dann noch ein bisschen klarere Ergebnisse geben, weil es so einfach Mannschaft gibt, die jetzt nicht so in diesem absoluten Top-Performance-Level sind, wie es vielleicht andere Teams in dem Sinne in der Hauptrundengruppe 1 letztlich sind. Genau.
Ja, absolut. Also
Robin, ein Tipp?
Ich finde, es ist relativ offen da hinten raus, ne? Und ich mache mir wirklich vor keinem Team Sorgen, sage ich mal, wenn die deutsche Mannschaft es jetzt ins Halbfinale schafft, sollte man, also wäre es natürlich großartig, den Schweden aus dem Weg zu gehen. Und dann hat man wahnsinnig gute Chancen aufs EM-Finale. Und das wäre doch mal was Feines. Deutschland-Schweden, EM-Finale, nehme ich.
Hätte auf jeden Fall was. Ja. Genau. Robin, lass uns vielleicht zum Abschluss noch kurz über einen Transfer reden, der heute bekannt geworden ist. Und zwar wird Max Benecke vom TSV Eisenach zu Fischer auf Göpping wechseln. Zum kommenden Sommer wird damit die Füchse Berlin komplett verlassen. Hatte sich ja vielleicht so ein bisschen angedeutet, dadurch, dass ja die Füchse jetzt auch die KMM geholt haben, dadurch seine Einsatzchance natürlich weiter geringer werden. Ich finde es gut, dass er dorthin wechselt. Ich glaube, mit Ben Matschke vielleicht jemand, der ihn ein bisschen fördern kann, weil ich finde, er hat ein Potenzial und ist für mich jemand eigentlich, der jetzt, wenn nicht für die Heim-WM oder auch für Olympia 28, aber zumindest dann danach jemand ist, der halt einen Renas Uschins entlassen kann, und ich glaube, da hilft es ihm einfach, dass er dann vielleicht wirklich die Nummer 1 werden kann, weil vollkommen rechts bei den Göppingern im nächsten Jahr sehe ich nicht so viel Gutes, und David Schmidt ist auch schon, ja, längst abgeblendet eigentlich.
Bitte lass uns nicht über David Schmidt reden, da hat er schon oft genug gemacht. Ganz ehrlich, das waren dunkle Zeiten, als der auch noch im Nationaltrikot aufgelaufen ist. Da möchte ich nicht drüber reden. Aber für Max Benecke ist es ein logischer und guter nächster Karriereschritt, und ich hoffe, dass er schafft, diesen nächsten Schritt zu gehen und dann gegebenenfalls die Karriere, die ihm so ein bisschen vorgezeichnet wurde, dann auch wieder verfolgen zu können. Ne? Weil er wurde mit krass vielen Vorschusslorbeeren irgendwie auch ausgestattet. Natürlich auch aufgrund seiner Leistung, die er bisher gezeigt hat, so. Aber irgendwie ist es so ein kleines bisschen in Stocken gekommen, wenn man jetzt zum Beispiel mal ihn mit Marco Grigic vergleicht, ne, der ja auch dann von Eisenach jetzt zu Flensburg gegangen ist, jetzt nicht die perfekte EM spielt, aber in Flensburg großartig performt. Max Benecke ist der Schritt natürlich ein bisschen kleiner jetzt zu Frisch auf Göppingen, aber das ist was Substanz hat, und dass er ein begnadeter Handballer ist, das steht ja außer Frage, und ich glaube, dass er darüber vielleicht wieder den Weg finden könnte, der dann im Zweifel mal im Nationalteam endet. Oder nicht endet, sondern ins Nationalteam führt.
Genau, auf jeden Fall. Ja, wäre auf jeden Fall schön. Ich meine, jetzt teilt sie sich ja so ein bisschen mit Seitz beim THSV Eisenach, zeigt auch immer wieder gute Leistungen, aber ich finde auch, da ist noch ein bisschen zu schwanken, und ich glaube, wenn er einfach wie konstant Spielzeit bekommt, wenn er auch das Vertrauen bekommt, die Nummer 1 zu sein, ich glaube, da kann er auf jeden Fall die nächsten Schritte machen, und wie gesagt, gerade Rückraum rechts ist die deutsche Problemposition, jetzt gerade auch ein bisschen Rückraum links, haben wir mal gesprochen, aber wie gesagt, Sieg ist Sieg, 4 Punkte, Deutschland steht an der Hauptrundengruppe 1 ganz an der Spitze, und dann schauen wir mal, wie es am Samstag dann weitergehen wird für die deutsche Mannschaft, wenn es, wie gesagt, dann gegen die Norweger geht. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, 20 und 30 ist Anwurf zwischen den beiden Mannschaften, also dann wieder auch zu einer Zeit, wo man dann noch entspannter natürlich vorm Fernseher sitzt, kann als natürlich 15, 30 in einem Werktag, aber natürlich verständlich, wenn Dänemark und Norwegen, die auch beide Gastgeber sind, natürlich dann ein bisschen später spielen, dass man das entsprechend natürlich dann auch so lädt und sich nicht alles in Handball um Deutschland drumherum geht, auch wenn wir uns das wünschen würden, aber manchmal muss man auch ein bisschen Rücksicht nehmen auf die anderen Teams, die ja letztlich auch Gastgeber sind und natürlich auch ein bisschen andere Vorteile natürlich dadurch haben. Wir wünschen euch bis dahin alles Gute, folgt unserem Podcast weiterhin beim Podcatcher eurer Wahl, schreibt uns Rezensionen, gebt uns Feedback, sind wir sehr, sehr offen für. Schreibt uns auch gerne auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram, wir hören an, findet uns dort jeweils. Dann hören wir uns dann wieder spätestens Samstagabend ganz spät bei Anruf im Handball-Talk auf Sport1.